Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Vor einer Woche hat uns Lars Schade, der Vizepräsident des Robert-Koch-Instituts, in dieser Sendung erklärt, die Gefahr durch das neue Coronavirus sei vermutlich eher gering, weil es wohl nicht so ansteckend und tödlich sei wie das SARS-Virus, das 2003 für eine globale Epidemie gesorgt hat. Aber ist diese Einschätzung heute noch zutreffend? Das fragen wir gleich Clemens Wendner, den Chefarzt der München-Klinik Schwabing, wo derzeit der erste Patient in Deutschland überwacht wird, bei dem das neue Coronavirus nachgewiesen wurde.
München ist vorbereitet. Wir haben natürlich entsprechende Meetings schon letzte Woche geführt, auch mit allen Beteiligten, mit den Behörden, mit dem Gesundheitsreferat, auch intern in der Klinik, dass natürlich alle Beteiligten, Notaufnahme, Radiologie, Mikrobiologie, Hygiene und Intensivstationen informiert sind. Flughafen wird, wenn, dann das Einfallstor sein. Auch hier gibt es eine Taskforce, die bereitsteht, um Patienten abzusondern, die eben unter Verdacht stehen. In der Regel würden die Patienten dann auch in Isolierzimmern bei uns in der Infektiologie aufgenommen werden. Zimmer mit Schleuse, auch mit Unterdruck. Wir werden alle Vorsicht nach nicht unsere Sonderisolierstation, die wir hier vorhalten, aktivieren müssen. Ich denke, das ist ein Geschehen, was wir als Infektiologen auch auf einer gut gesicherten infektiologischen Normalstation auch machen können. Die Therapie ist symptomatisch, also von daher werden wir eher Sekundärkomplikationen behandeln, also Superinfektionen, bakterielle Infektionen, die sich aufsetzen auf eine Virusgrippe. Aber es gibt ja keine Therapie gerichtet gegen das Coronavirus per se.
Mehr zum Thema gleich. Außerdem berichten wir, wie Albatrosse beim Kampf gegen illegale Fischerei helfen können. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Ralf Krauter. Das neue Coronavirus breitet sich weiter aus. Aktuell sind über 4.500 Infektionen bestätigt und mehr als 100 Menschen daran gestorben. Der erste Patient in Deutschland ist ein 33-jähriger Mann aus dem Kreis Landsberg. Angesteckt hat er sich in seiner Firma bei einer Schulung durch eine infizierte Chinesin, die erst auf dem Rückflug nach Shanghai merkte, dass sie krank ist. Nach Angaben der München-Klinik Schwabing, wo der Mann in Quarantäne steckt, geht es ihm sehr gut. Deshalb wollte ich mit Professor Clemens Wendner, dem Chefarzt dieser Klinik, auch gar nicht im Detail über diesen Patienten sprechen, sondern über seine generelle Einschätzung der Gefahr, die von dem neuen Coronavirus ausgeht. Bislang war der Tenor der Fachleute, das neue Coronavirus ist wohl nicht so gefährlich wie SARS und weniger ansteckend. Sind diese Einschätzungen immer noch zutreffend, wollte ich wissen.
Die erste Teilaussage, dass das neue Coronavirus nicht so ansteckend sei, die muss, denke ich, relativiert werden. Wir haben jetzt doch neue Daten, epidemiologische Daten aus China bekommen, die schon nahelegen, dass wir richtige Infektionsketten haben und die Transmission des Virus per se gut funktioniert, also von einem Patient zu weiteren Patienten. Und wenn man sich so ein bisschen die sogenannte Grundvermehrungsrate oder nennt sich auch Basisreproduktionszahl, also die R0-Zahl anschaut für das neue Coronavirus, da sind wir, um eine Zahl zu nennen, bei 3 bis 4. Das heißt, es wären 3 bis 4 andere Personen von der infektiösen Indexperson im Mittel in der Population eben angesteckt. Und das ist eine Größenordnung, die kennen wir von SARS, da lag es bei 4. Also wir sind in der Liga unterwegs. Kleine Parenthese, bei Masern liegt die Zahl bei 18. Also Masern ist sehr, sehr viel ansteckender. Die zweite Teilaussage, dass es nicht so tödlich sei, das neue Coronavirus, die ist nach allem, was wir bisher wissen, Sie hören immer die Einschränkung, ist zutreffend. Das heißt, wir haben im Schnitt 2 bis 3% Letalität durch das neue Coronavirus. Das ist im Vergleich zu SARS eine Zehnerpotenz, fast weniger. Immer noch zu viele Patienten, die versterben, aber ich will nur sagen, die Todesrate, die Letalität ist hier doch eher geringer, als man das zunächst vielleicht auch befürchtet hatte.
Ich hake bei dem letzten Punkt gleich mal ein, weil ich habe im Gedächtnis, dass man bei SARS die Todesrate im Nachhinein auf rund 1 von 10 beziffert.
Korrekt.
Dann wären wir jetzt aber nur noch bei einem Faktor 3 bis 5 unter dem von damals.
Ja, genau. Also bei SARS hatten wir ungefähr 8.000 Infizierte, 800 Todesfälle, das ist korrekt. Jetzt sieht es so aus, dass wir, je nachdem, welche Zahl Sie glauben, wir haben über 2000 Infizierte. Ich schätze aber, die Dunkelziffer ist höher, weil leicht Infizierte werden gar nicht registriert. Die werden in China direkt von den Kliniken wieder weggeschickt. Ich gebe zu bedenken, dass wir sehr wahrscheinlich 5000, 6000 Infizierte jetzt schon in China haben, die einfach noch nicht alle registriert sind. Und von daher ist es trotzdem deutlich weniger infektiös als SARS. Es kann immer Änderungen geben. Das sagen wir als Infektiologen dann mit einem Aber dazu. Also es können auch im Genom sich Veränderungen ergeben, die dann Superspreaders entstehen lassen. Also Personen, die sehr schnell ein Virus verbreiten und vielleicht auch das Virus ein Shift vollzieht, welches es dann auch von der Case-Fatality-Rate gefährlicher werden lassen können. Aber dazu haben wir keine Daten. Das ist jetzt reine Spekulation.
Und bleiben wir nochmal beim aktuellen Stand und kommen nochmal auf diesen ersten Punkt, den Sie erwähnten, zu sprechen, die Grundvermehrungsrate. Also wie viele steckt im Mittel ein Infizierter zusätzlich an? Sie haben die Zahl 4 genannt. Wie sieht das denn in Relation mit einer ganz gewöhnlichen Grippe aus? Die wird ja viel leichter weitergetragen, oder?
Korrekt. Also die gewöhnliche Grippe, aber zum Beispiel auch die Influenza, also die klassische Grippe, das sind Erkrankungen, die eben auch sehr kontagiös sind, die sehr schneller auch transmittiert werden. Von daher ist das eher eine gute Nachricht, nicht, dass wir eine relativ geringe Grundvermehrungsrate haben, damit auch eine relativ geringe Ansteckungswahrscheinlichkeit für unsere Patienten bzw. auch für die Bevölkerung in Deutschland.
Aber sie ist eben trotzdem hoch genug, um diese Infektionsketten, von denen Sie sprachen, in Gang zu setzen und letztlich für so eine schneeballartige Verbreitung um den Globus zu sorgen?
Ja, der Punkt ist halt, man hat in China eben auch vielleicht am Anfang nicht so konsequent gehandelt. Jetzt sperrt man 40, 50 Millionen sozusagen in Quarantäne weg. Das ist ein sehr massiver Eingriff. Man hätte vielleicht am Anfang noch konsequenter die wenigen Indexpatienten isolieren müssen, dann wäre das vielleicht gar nicht zum Ausbruch gekommen. Das ist immer das A und O in der Infektiologie und das würden wir natürlich auch, wenn bestätigte Verdachtsfälle eben hier sind, die sind in Isolierung, die sind quasi in Quarantäne und das sind entscheidende Maßnahmen.
Kommen wir nochmal auf die Eingangsfrage zurück. Vor einer Woche kam vom Robert-Koch-Institut und das sagen die dort im Prinzip heute immer noch so, kein Grund zur Panik, selbst wenn wir Fälle in Deutschland hätten, können wir das wahrscheinlich gut in den Griff bekommen. Ab welchen Fallzahlen und Mortalitätsraten, die aus China gemeldet würden, würden Sie und andere Experten sich denn ernsthaft Sorgen machen?
Also zunächst kann ich das nur unterstützen, was das RKI auch zu Protokoll gibt. Also natürlich haben wir, wie so schön heißt, ein moderates Risiko für den Import, aber das Risiko für die Bevölkerung, egal ob in Berlin, Köln oder München, ist als gering einzustufen. Wir haben das Ganze ja schon in München hier durchgemacht mit SARS. MERS-Corona hatten wir auch den Patienten hier bei uns im Klinikum und es werden maximal Einzelfälle hier eintreffen. Das heißt, ich mache mir im Prinzip auch, wenn die Grundvermehrungsraten noch ein bisschen ansteigen würden, trotzdem keine großen Sorgen. China ist weit weg. Und bei der Case Fatality Rate, also sozusagen der Sterblichkeit nach Infektion, das werden wir schon engmaschig im Auge behalten. Das heißt, wenn wir sehen, die Mortalität in China steigt ganz erheblich an, dann wird auch noch mal eine andere Gefahreneinstufung vorgenommen werden. Aber den Punkt sehe ich noch nicht.
Infos und Einschätzungen waren das von Clemens Wendner, dem Chefarzt der München-Klinik Schwabing, wo der erste Patient mit neuem Coronavirus in Deutschland derzeit klinisch überwacht wird. Der Virusnachweis entwickelt an der Berliner Charité, über den wir am Freitag berichtet haben, der dürfte bei der Infektionsdiagnostik in China und anderswo in den nächsten Tagen eine wichtige Rolle spielen. Um die Ausbreitung des Wuhan-Virus einzudämmen, wäre aber natürlich vor allem auch ein Impfstoff hilfreich, der vor der Ansteckung schützt. Und wie es aussieht, könnten Forscher aus Marburg da vielleicht einen wichtigen Beitrag leisten. Volkert Wildermuth berichtet.
Ein neues, gefährliches Virus in China, das sich weltweit verbreitet. Das sorgt auch in deutschen Laboren für Hochbetrieb.
Oh ja, wir haben damit angefangen, auch wieder mit vielen Kollegen deutschlandweit daran zu arbeiten. Und zwar, weil ich glaube, es ist wichtig, das zu machen und sich vorzubereiten. Mit jedem neuen Ansatz, den wir machen, lernen wir viel dazu und wir werden immer schneller.
Stefan Becker vom Institut für Virologie der Universität Marburg ist Spezialist für die Entwicklung von Impfstoffen. Seine Arbeiten reichen zurück zum Ausbruch des SARS-Virus im Jahr 2003 und wurden dann weitergeführt, als 2012 das MERS-Virus im Nahen Osten auftrat. Beide Erreger zählen zur Familie der Coronaviren und gegen beide gibt es inzwischen Impfstoffe, die gerade die ersten klinischen Studien durchlaufen.
Diese Erfahrung kann man auch benutzen, um gegen das neue Coronavirus einen Impfstoff zu machen.
Das neue Virus ist zwar eng mit dem SARS-Virus verwandt, ausgerechnet sein Hüllprotein, zentral für die Immunabwehr, unterscheidet sich aber deutlich. Deshalb wird der SARS-Impfstoff aus der Laborschublade vermutlich nicht vor dem Wuhan-Virus schützen. Trotzdem wird das in China gerade überprüft. Parallel dazu passt Stefan Becker die bereits in Marburg etablierte Impfstoffplattform an den neuen Erreger an. Sie beruht auf einem im Grunde harmlosen Virus, das sozusagen verkleidet wird. In sein Genom bauen die Forscher nämlich die Gene für die Außenseite des jeweiligen Krankheitserregers ein. Das Immunsystem reagiert auf diese Verkleidung, auf die Hüllproteine des Erregers und bildet Antikörper, die hoffentlich vor ihm schützen.
Also die Synthese von dem Gen, was wir benötigen, das wird jetzt in dieser Woche abgeschlossen sein, sodass wir dann beginnen können mit den Arbeiten, um die rekombinanten Viren zu machen. Und dann kann man relativ schnell über Tierversuche nachdenken.
Ein Problem dabei? Von dem neuen Virus sind nur die Erbgutsequenzen bekannt. Der Erreger selbst wurde noch nicht isoliert. Deshalb gibt es bislang auch kein Tiermodell der Infektion, in dem man die Wirksamkeit eines künftigen Impfstoffs erproben könnte. Aber das ist nur eine Frage der Zeit. Wenn in einigen Monaten klar sein sollte, im Labor funktioniert der Impfstoff, würde die nächste Stufe beginnen. Damit das potenzielle Vakzin am Menschen erprobt werden kann, muss es unter GMP hergestellt werden, also unter extrem reinen Bedingungen.
Also wenn alles optimal läuft, würde ich denken, 1,5 bis 2 Jahre ist das Schnellste. Aber man muss dazu sagen, es ist ja nicht nur die Impfung, die bei neuen Viren eine Rolle spielt, sondern man muss natürlich auch überlegen, gibt es die Möglichkeit, zum Beispiel antivirale Medikamente zu entwickeln, die breiter wirksam sind als nur für ein einziges Virus.
An Wirkstoffen gegen Coronaviren ganz allgemein arbeitet Rolf Hilgenfeld aus Lübeck, ebenfalls Mitglied des Deutschen Zentrums für Infektionsforschung. Der Chemiker war sowieso schon auf dem Weg nach China, als das neue Coronavirus für Schlagzeilen sorgte.
Der hat einige von seinen Inhibitoren dabei, um mal gucken zu lassen, ob das neue Coronavirus sich auch von diesen Inhibitoren hemmen lässt. Man muss dann allerdings dazu sagen, bis zu einem zugelassenen Medikament ist es natürlich auch noch ein relativ weiter Weg.
Vielleicht ist der Ausbruch bis dahin längst vorbei. Schließlich war das SARS-Virus ein gutes Jahr nach seinem ersten Auftreten auch schon wieder verschwunden. Trotzdem hält Stefan Becker die Forschung an Medikamenten und Impfstoffen für wichtig.
Wir wissen nicht genau, ob dieses Coronavirus sich möglicherweise auch in der menschlichen Bevölkerung festsetzt und wir dann häufiger mit Erkrankungen, die durch dieses Coronavirus ausgelöst werden, konfrontiert sind. Und in so einem Fall macht dann ein Impfstoff natürlich perfekten Sinn. Nur das kann man im Moment nicht vorhersagen. Wir wissen ja nicht genau, wie die Geschichte jetzt weitergeht.
Das Beispiel des neuen Virus aus Wuhan zeigt, Coronaviren sind in der Lage, von ihren Wirten aus dem Tierreich auf Menschen überzuspringen und schwere Krankheiten auszulösen. SARS, MERS und jetzt, 2019, NCOV sind dafür die ersten Beispiele. Aber sie werden wohl nicht die letzten bleiben. Und dann ist es gut, wenn die Forscher schon Erfahrungen gesammelt haben und schnell reagieren können.
Nach der Coronavirus-Epidemie ist vor der Coronavirus-Epidemie. Ein Beitrag von Volkert Wildermuth war das. 26 Millionen Tonnen pro Jahr. Laut World Wildlife Fund, WWF, ist das die weltweite Menge an Fisch, die jedes Jahr illegal gefangen wird. Vor allem vor der Küste von Entwicklungsländern nehmen es die Fischer oft nicht so genau und gehen in Schutzgebieten, die eigentlich tabu sind, auf die Jagd. Im Fachmagazin PNAS beschreiben Forscher jetzt aber eine pfiffige Methode, die dem klandestinen Treiben Einhalt gebieten könnte. Albatrosse spielen eine Schlüsselrolle dabei, wie Christine Westerhaus berichtet.
Der eindrucksvolle Balzgesang ist nicht die einzige Besonderheit von Albatrossen. Die großen Arten bringen um die 12 Kilogramm auf die Waage und trotzdem gehören sie zu den geschicktesten Flugvögeln der Welt. Außerdem können sie sehr weite Strecken zurücklegen und Fischereiboote aus 30 Kilometern Entfernung aufspüren. All das macht sie zu perfekten Mitarbeitern für ein Überwachungssystem, das Henri Weimerskirch von der französischen Forschungsorganisation CNRS und seine Kollegen mehrere Jahre lang getestet haben.
In fact, it starts from a pure research program.
Alles fing mit einem normalen Forschungsprojekt an, in dem wir herausfinden wollten, ob junge Albatrosse von Fischerbooten angelockt werden. Wir hatten für diesen Zweck spezielle Logger entwickelt, die wir an den Tieren angebracht haben und mit deren Hilfe wir ihre Routen per GPS verfolgen konnten. Diese Logger haben gleichzeitig die Radarsignale von Schiffen aufgezeichnet. Und so konnten wir nachvollziehen, wann immer die Albatrosse Fischerbooten folgten und welche dieser Schiffe illegal unterwegs waren.
Normalerweise ist es für Fischer Pflicht, während der Fahrt das sogenannte automatische Identifikationssystem AIS einzuschalten. Mit diesem senden Schiffe per Funk kontinuierlich Daten über ihre Identität und ihre aktuelle Position. Doch als die Forscher die von den Albatrossen aufgezeichneten Routen mit den offiziell verfügbaren AIS-Daten von Schiffen im südlichen Indischen Ozean verglichen, stellten sie fest, etwa 30% der verfolgten Fischerboote waren sozusagen inkognito unterwegs. Sie hatten ihr Identifikationssystem einfach ausgeschaltet.
Normalerweise würde man erwarten, dass alle Boote ihr Identifikationssystem aus Sicherheitsgründen nutzen, damit jeder weiß, wo sich das Fahrzeug gerade befindet und Zusammenstöße verhindert werden. Deshalb war es für uns überraschend zu sehen, dass 30% der Fischerboote dieses Erkennungssystem ausschalten. Aber vielleicht ist es auch nicht so überraschend, wenn man bedenkt, dass es für Fischerboote auch ein Nachteil sein kann, von anderen erkannt zu werden. Denn dann wissen andere Fischer, dort, wo die unterwegs sind, gibt es Fische.
Gleichzeitig wird es einfacher, illegal zu fischen, wenn ein Boot unerkannt unterwegs ist. So haben Weimerskirch und seine Kollegen beobachtet, dass Fischerboote, die am Rand von sogenannten Economic Exclusive Zones unterwegs sind, ihr AIS-Signal manchmal für mehrere Wochen ausschalten. In diesen Zonen müssen Boote eine Lizenz haben, um fischen zu dürfen. Bei Operationen unterm Radar liegt deshalb der Verdacht nahe, dass Fanggründe unerlaubt geplündert werden. Mithilfe der Radardaten von den Loggern der Albatrosse könnten solche illegalen Boote künftig leichter dingfest gemacht werden. Möglicherweise lassen sich mit diesen Messgeräten aber auch Boote identifizieren, die illegal geschützte Tierarten fangen.
Die Logger, die wir benutzt haben, wurden von einer Firma extra für große Seevögel entwickelt. Aber jetzt haben auch andere Forscher die Hersteller kontaktiert, um solche Logger für Schildkröten oder Haie entwickeln zu lassen. Sobald die Tiere aus dem Wasser gezogen werden, fangen die Datenspeicher an zu funken. Und damit wüssten die Forscher, wo bestimmte Arten gefangen werden.
169 Albatrosse hatten Henri Weimerskirch und seine Kollegen in ihren ersten Versuchen mit kleinen Sendern bestückt. Nun wollen die Forscher in weiteren Experimenten testen, ob sich Albatrosse und andere Seevögel als fliegende Überwachungsgeräte auf den Weltmeeren einsetzen lassen. Dass die Tiere Boote sehr effektiv verfolgen können, haben sie jedenfalls schon unter Beweis gestellt.
Als wir letztes Jahr Schiffe mithilfe der Albatrosse verfolgten, bekamen wir einmal ein sehr starkes Signal eines Bootes, das kein AIS benutzte. Es fuhr entlang der Küste, was sehr überraschend war. Wir haben daraufhin die Behörden kontaktiert und gesagt, schaut her, da fährt ein illegales Boot ohne AIS. Und dann stellte sich heraus, dass das Boot zur Marine gehörte und unterwegs war, um illegale Fischerboote aufzuspüren. Und sowas ist uns mehrmals passiert.
Mit Albatrossen gegen illegale Fischerei, ein Beitrag von Christine Westerhaus. Aktiver Klimaschutz ist billiger als gar keiner. Details in der ersten Meldung von und mit Michael Stang.
Ein Team des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung hat mithilfe von Computersimulationen Klimaschäden, etwa durch zunehmende Wetterextreme oder sinkende Arbeitsproduktivität, mit den Kosten der Verringerung des Treibhausgasausstoßes verglichen. Demnach sind die Klimakosten wahrscheinlich am geringsten, wenn die globale Erwärmung auf höchstens 2 Grad Celsius begrenzt wird, heißt es im Fachblatt Nature Communications. Damit ist das kosteneffizienteste Niveau der globalen Erwärmung auch dasjenige, welches mehr als 190 Nationen als Pariser Klimaabkommen vereinbart haben.
Atommüllbehälter korrodieren eher als vorhergesagt.
Denn bestimmte Kombinationen unterschiedlicher Materialien von Endlagercontainern verrotten schneller als einzelne Stoffe allein. Ein Team der Ohio State University hat bei Experimenten mit Glas, Keramiken und Edelstahl entdeckt, dass sich an den Kontaktpunkten von Edelstahl und eingegossenem Atommüll Spalten mit saurer Flüssigkeit bilden. Diese greifen nicht nur das Material, das Metall an, sondern auch das Glas und die Keramiken, berichten die Ingenieure im Fachblatt Nature Materials. Diese Korrosion könnte die prognostizierte Lebensdauer von Atommüllbehältern erheblich reduzieren und früher als geplant Radionuklide in die Umwelt freisetzen.
Die Neandertaler zog es mindestens zweimal nach Sibirien.
Die vor knapp 30.000 Jahren ausgestorbenen Neandertaler hatten nicht nur Großteile Europas und Westasiens besiedelt, sondern sind auch bis in das Altaigebirge vorgedrungen. Unklar war bislang, wann Neandertaler erstmals nach Sibirien kamen. Ein internationales Archäologenteam hat bei Ausgrabungen in der Chagorskaja-Höhle im Altaigebirge 90.000 Steinartefakte und 74 Neandertaler-Fossilien ausgegraben. Diese lagen in Schichten, die Forschenden auf ein Alter von 49 bis 59.000 Jahren datieren konnten, schreiben sie im Fachblatt PNAS. Die Steinwerkzeuge unterscheiden sich signifikant von späteren Neandertaler-Fundstätten im Altaigebirge, die wesentlich jünger sind. Demnach muss es zwei separate Einwanderungswellen von Neandertalern nach Sibirien gegeben haben, so die Studienautoren.
Holzgebäude könnten CO2 aus der Atmosphäre binden.
Würden im Städtebau Zement und Stahl durch Holz ersetzt, kann dies doppelten Nutzen für die Klimastabilisierung haben. Das geht aus einer Studie eines internationalen Forschungsteams hervor, die im Fachblatt Nature Sustainability vorgestellt wird. Den dortigen Hochrechnungen zufolge würden Holzgebäude zum einen Treibhausgasemissionen aus der Zement- und Stahlproduktion vermeiden. Zum anderen würden sich diese Bauten in eine Kohlenstoffsenke verwandeln, da im Bauholz das von den Bäumen zuvor aus der Luft aufgenommene und in ihren Stämmen eingelagerte CO2 gespeichert wird.
Biochips simulieren einen Organismus.
Seit Jahren tüfteln Forschende an Organen im Miniaturformat. Mit dieser Methode könnten künftig Medikamente billiger und Tierversuche überflüssig werden. Ein Team der Harvard University hatte vor 10 Jahren erstmals eine Mini-Lunge aus menschlichen Zellen entwickelt. Das Organ als Biochip reagierte auf Luft, Bakterien und Giftstoffe. Nun haben die Forschenden 10 solcher Organchips entwickelt und miteinander verbunden, unter anderem Niere, Leber, Blut, Hirnschranke und Haut. Wie sie im Fachblatt Nature Biomedical Engineering darlegen, zirkulierte das Blut ähnlich wie in einem echten Körper.
Nasenkorrekturen verjüngen das Gesicht.
Das hat ein Team der Universität von Kalifornien in Los Angeles herausgefunden. Die Forschenden hatten Fotos von 100 Frauen in eine Datenbank eingespeist und mithilfe künstlicher Intelligenz deren Alter bestimmen lassen. Das Besondere, alle Frauen hatten sich einer Rhinoplastik unterzogen, also einer Nasenkorrektur. Die Bilder in der Datenbank enthielten Fotos der Frauen vor der Operation und 12 Wochen nach dem Eingriff. Wie die Mediziner im Aesthetic Surgery Journal schreiben, bestimmte der Algorithmus das Alter der Frauen vor der Operation im Mittel korrekt.
Sternzeit, 28. Januar. Mondsichel bei Venus mit Express. Heute Abend zeigt sich am Südwesthimmel ein besonders hübsches kosmisches Doppel. Die erst zu 13% beleuchtete Mondsichel steht links und etwas unterhalb der strahlend hellen Venus. Erst gegen 21 Uhr verschwinden die beiden im Horizontdunst. Morgen Abend ist die Mondsichel dann schon etwas dicker und zudem ein Stück weiter gewandert. Aber auch morgen bilden unser Trabant und der Abendstern ein wunderschönes Gespann. Die Fachleute aus dem Team der ESA-Sonde Venus Express werden etwas wehmütig auf Mond und Venus blicken. Denn in diesen Tagen jährte sich zum 5. Mal das Ende der sehr erfolgreichen Mission. Am 18. Januar 2015 hat das ESA-Team zum letzten Mal einige Funksignale der Sonde empfangen. Schon 7 Wochen zuvor war der reguläre Kontakt zu Venus Express abgebrochen. Die Sonde hatte von 2006 an unseren Nachbarplaneten umkreist, Fotos gemacht, die Umgebung vermessen und die dichte Gashülle erforscht. Dann ging der Treibstoffvorrat zur Neige. Zum Ende der Mission lenkte das Flugteam sie wiederholt in die äußeren Schichten der Venus-Atmosphäre, um dort letzte Messungen vorzunehmen. Dabei geriet Venus Express immer mehr ins Schlingern und die Funkantenne zeigte nur noch selten Richtung Erde. Irgendwann ist die Sonde dann auseinandergebrochen und verglüht. Heute und morgen Abend steht die Mondsichel dicht neben der Venus. In den Wolkenmassen des strahlenden Abendsterns befindet sich auch die Asche von Europas Raumsonde Venus Express.
Damit geht Forschung aktuell für heute zu Ende. Ich danke fürs Zuhören. Am Mikrofon war Ralf Krauter.
Forschung aktuell. Folgen Sie uns auf Twitter unter DLF Forschung.